Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters. Und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rocketing Healthcare Podcast. Ja, heute begrüße ich die Michelle Blüß-Grab. Hallo Michelle, du bist CEO und Co-Founderin von MP Assist. Wir haben gerade schon gesprochen. Stell dich mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und was man über dich außerhalb der Arbeitswelt wissen muss.
Ja, sehr gerne. Hi, Matthias. Erstens vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin die Michelle Blüß. Ich bin Mutter einer 3-jährigen Tochter, Ehefrau und ja, Co-Founderin von MP Assist, wie du bereits gesagt hast. Das ist mein neues Baby, sage ich mal. Seit Januar 24 bin ich da Vollzeit beschäftigt mit.
Okay, wunderbar. Und was treibt, wenn du jetzt nicht gründest und dich nicht um deine 3-jährige Tochter kümmerst, was gibt's noch, wo du sagst, das ist für dich wichtig oder schlägt dein Herz für die Family und für Healthcare?
Ich glaube, für mich ist es ganz wichtig, dass ich mir auch Zeit für mich selbst nehme. Und das ist vor allem ein Training für mich, dass ich ins Fitnessstudio gehe oder nach draußen joggen gehe und einfach mal meinen Kopf zu lüften, um frei zu kriegen. Und das schaffe ich echt nur mit dem Sport.
Okay. Und dann wirklich auch Handy aus, alles aus, abschalten.
Alles aus, genau, und, ganz genau so.
Wunderbar. Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt komplett eingestiegen Anfang diesen Jahres, hast aber schon ein bisschen früher angefangen, aber gib uns da auch nochmal den Zuhörern und Zuhörern einen kurzen Einblick, weil du hast ja nicht jetzt direkt, ne, bist Mutter geworden, hast dann angefangen und gegründet, sondern du hast ja in anderen Unternehmen, hast du ja Erfahrung gesammelt und gib uns da vielleicht einfach mal einen kurzen Einblick, welche Station du da hinter dir gelassen hast und was dann auch so der entscheidende Moment war zu sagen, okay, ich gehe jetzt komplett all in MP Assist.
Gerne. Eigentlich habe ich meine Lehre gestartet. Dazumals war ich 15 Jahre alt in der Arztpraxis, also als MPA, medizinische Praxisassistentin. Das nennt man in der Schweiz so all die Arztsekretärinnen und Helferinnen eines Arztes. Da habe ich da die Lehre gestartet. Und ja, eigentlich bis letztes Jahr bin ich da viele Stationen durchgegangen. Ich bin in diversen Arztpraxen habe ich gearbeitet, aber auch in diversen Kliniken und Spitäler. Habe mich dann irgendwann weitergebildet in Leitung von Personal und das Personalmanagement übernommen, die Führung von den MPAs übernommen. Und irgendwie war es für mich immer nicht ganz so zufriedenstellend. So kurzfristig habe ich mich immer darüber gefreut, wieder eine neue Stelle zu haben, ein bisschen bei der Leiter weiter nach oben zu kommen. Und doch hat es nie ganz gereicht für mich. Also der Wunsch nach einer Selbstständigkeit, den habe ich, ich glaube, seit ich 18 Jahre alt bin, ich habe mich nur nie getraut bis heute oder bis Januar 24. Und ich glaube, so der Wendepunkt war, als ich als MPA tätig war, habe ich dann meine Tochter bekommen im 2021, bin dann in den Mutterschaftsurlaub gegangen und ist mir echt ganz schön langweilig geworden. Ich habe meinen Kopf sehr wenig gebraucht. Ich wurde irgendwie nur noch gebraucht zum Windelwechseln und Shoppen, Milchshoppen bereitstellen. Und da habe ich für mich gedacht, irgendwas muss ich jetzt wieder machen, das mich glücklich macht. Und da habe ich dann zum Glück noch Enrico getroffen, mein Mitgründer. Und wir haben uns, glaube ich, ziemlich selbst so gegenseitig motiviert, dass wir das jetzt starten. Und ja, jetzt ein Jahr später bin ich echt froh, habe ich diesen Schritt gemacht.
spannender Weg, ne? Vor allem auch gut, wahrscheinlich noch mit Corona bedingt, ne? Vielleicht
Ja.
während der Schwangerschaft und der Geburt, dann sicherlich auch nachzuvollziehen, dass es eben was anderes gibt, außer, ne, Windeln wechseln und Milchfläschchen machen, genau.
Genau.
Bevor wir jetzt reingehen, was ihr macht, genau, und in die Lösung uns mal anschauen, die ihr adressiert, würde mich aber da in dem Kontext noch interessieren, du hast jetzt beschrieben, welche Station du vorher hattest. Was würdest du jetzt gerade so nach einem knappen Jahr rückblickend sagen, was hat dir da besonders aus den vorherigen Stationen geholfen? Und was konntest du, welche Fähigkeiten, die du dir da angeeignet hast, konntest du sehr gut anwenden als Gründerin zusammen mit deinem Co-Founder, also mit deinem Founder, mit deinem Co-Founder?
Hey, ich glaube, das Wichtigste, was mir mit meinem Skills jetzt im jetzigen Unternehmen geholfen hat, ist eigentlich, dass ich die Gesundheitsbranche als solche schon ziemlich gut verstanden habe und in der Hinsicht eigentlich ein gutes Wissen mir angeeignet habe. Also das sind ganz banale Sachen. Wir bei MPSYST erstellen ja medizinische Berichte und ich glaube mir, es ist von Vorteil, wenn man Terminologien aus der medizinischen Fachsprache kennt oder man weiß, was das für Fachgebiete sind, die unsere Kunden betreuen. Und ich glaube, ich kann auch ganz gut reinschauen in die Arbeitsprozesse, die so hinfallen von den Ärzten, aber auch von all den Sekretärinnen oder eben MPAs. Und ich denke, weil ich hier so praxisnah bin, komme ich wahrscheinlich auch so auf eine Wellenlänge mit unseren Kunden und kann verstehen, was sie für Probleme haben oder wo ich sie wirklich bestmöglichst unterstützen kann mit unserer Software. Ich glaube, das Verständnis ist einfach größer, als ich jetzt irgendwo von der Autoindustrie kommen würde, zum Beispiel.
Okay, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dann lass uns mal direkt rüber switchen in die Lösung, was ihr macht. Gib uns da, also du hast jetzt schon gesagt, ne, Thema, also Dokumentenmanagement, also die Arztsprache, Schrägstrich die Sprache der Pflegekräfte, ein ganz wichtiges Thema, was du angesprochen hast. Gehen wir nachher nochmal drauf ein. Softwarelösung, aber jetzt gib mal kurz einen Abriss, was ist eure Lösung und wo, also welches Problem löst ihr oder welches Problem adressiert ihr?
Also MPSYST ist im Grunde wie ein unsichtbarer Assistent, der den Dokumentationsprozess in der Medizin vereinfacht. Wir nutzen die künstliche Intelligenz, um medizinische Berichte zu erstellen. Das bedeutet eigentlich ganz einfach, dass Ärzte ihre Notizen oder Berichte diktieren und unsere Software verwandelt diese in fehlerfreie und strukturierte Berichte. Und das in Sekundenschnelle. Also als ich noch als MPA gearbeitet habe, habe ich locker 30 Minuten für einen Bericht geschrieben. Und das haben wir jetzt in ja, Maximum 2 Minuten. Und ich glaube, hier treffen wir so ein bisschen auf den Nerv der Zeit, weil wir einfach hier, zumindest in der Schweiz, und ich glaube, das ist in Deutschland nicht anders, einen extremen Personalmangel haben an Fachkräften in der Medizin. Also sei es Ärzte oder Sekretärinnen. Und die wir noch haben, die möchten wir eigentlich an den Patienten lassen oder möglichst viel Zeit mit dem Patienten geben. Und das haben sie einfach nicht, wenn die administrative Last immer nur größer wird. Und ich glaube, da wirken wir ganz gut entgegen mit unserer Lösung.
Kann ich, glaube ich, nur unterstreichen, gibt ja Zahlen. Ich denke, das kannst du bestätigen, dass man ja sagt, Pflegekraft ist im Schnitt 30% mit Dokumentation beschäftigt. Ja, die fehlt natürlich an der Pflege, ne? Also die Hand am Patienten, sage ich jetzt mal. Also von dem her ist das eine massive Herausforderung und natürlich eine Erleichterung. In dem Kontext, aber gib uns mal kurz einen Überblick oder einen Einblick, wie funktioniert die Lösung? Also ihr seid im Hintergrund, hast du gesagt, ihr habt eine Softwarelösung. Du hast gerade jetzt erwähnt, wenn man spricht rein, das heißt, ich habe irgendwo ein Mikro, dann gebe ich ein paar Punkte, ein paar Eckpfeiler, wähle vorher den Patienten aus und dann kommt ein Arztbericht hinten raus und es wird gleich in die Dokumentation geschoben. Also so dieser Prozess wird mich einfach mal interessieren.
Ja, gern. Genau. Also wie du sagtest, unsere Software integriert eigentlich ein Mikrofon. Also man kann unsere Lösung auf dem Smartphone oder auf dem PC benutzen und man nimmt den Bericht, also die Audiodatei auf und diese Audiodatei wird dann transkribiert in den medizinischen Bericht. Und das Coole mit künstlicher Intelligenz ist, du musst der künstlichen Intelligenz nicht sagen, dass eine, ich sage jetzt, Status nach Appendizitis, dass das eine Diagnose ist. Das weiß er von Haus aus, weil er einfach ein Vielfaches intelligenter ist als wir alle in diesem Raum. Das vereinfacht natürlich einerseits die Struktur, zu andererseits ist es einfach viel, viel zeitsparender, wenn der Arzt oder die Sekretärin den Bericht nicht noch händisch abtippen müssen. Das Ganze kann integriert in Klinik- oder Praxissoftware basieren. Das heißt, wenn wir direkt integriert sind in andere Software, die Institutionen nutzen, oder man nutzt uns als Parallellösung. Das heißt, du hast uns und erstellst mit uns medizinische Berichte und kopierst nachher den Output in dein System, wo du in der Praxis oder in der Klinik dann benötigst.
Okay, bringt mich direkt zur nächsten Frage, weil das ist immer wieder ein Thema, was wir auch im Podcast schon mehrfach hatten von Teams, dieses Thema Schnittstellen. Wie war da oder wie ist da deine Erfahrung und vielleicht auch mal mit dem Blick auf beide Märkte, also Schweiz und Deutschland, gibt es ja gravierende Unterschiede. Man sagt ja oder mal, das herrscht ja die Meinung vor, dass die großen Softwareanbieter von diesen Dokumentationssoftwaren auch in den Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern etc., Spitälern, ja, eher sich zurückziehen und keine Schnittstelle aufmachen für neue Lösungen, oder hast du jetzt genau das andere erlebt?
Teils, teils. Ich sag mal, im ersten halben Jahr sind wir recht auf Granit gestoßen. Also dann war es echt extrem schwierig, dass wir nur überhaupt schon zu einem Termin kamen mit solchen Herstellern, um das mal zu diskutieren. Und jetzt im zweiten halben Jahr haben wir einfach extrem viele Kunden gehabt, die gesagt haben, hey, wir nutzen MPSYS, wir finden es super cool, aber wir kaufen das nur, wenn wir eine direkte Integration in unser System haben, was ich auch total verstehe, weil wir möchten ja irgendwie so gut es geht, eine nahtlose Integration in den Arbeitsalltag zu versuchen. Und wenn wir nicht eine direkte Integration in die Systeme haben, haben wir einfach immer einen Zwischenschritt, was wieder ein bisschen mehr Zeit braucht einerseits und einfach auch eine größere Fehlerquelle ist für jeden, den es nutzt. Jetzt aber im zweiten Halbjahr muss ich sagen, ist es ein bisschen einfacher geworden. Ich sage jetzt mal, die kleineren Hersteller, die haben jetzt ein bisschen einen offeneren Mind diesbezüglich und wir haben jetzt doch schon ein paar Schnittstellen geschaffen und sind mit größeren auch dran. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Dank an die Zeit, dass jetzt, dass sich alles ein bisschen rumspricht, dass die künstliche Intelligenz halt wirklich in der Medizin jetzt ihren Platz einnimmt. Und ich denke, wenn die nicht selbst eine Software programmieren möchten und das selbst auf den Markt bringen, dann müssen sie früher oder später solche Firmen wie MPSYS integrieren. Also ich glaube, da führt fast kein Weg mehr dran vorbei.
Denke ich auch, vor allem, na, wir reden immer über künstliche Intelligenz, aber wie oft steht das nur drauf? Ist es nicht drin? Das ist ja bei eurer Lösung komplett anders, ne? Und klar, natürlich sind es große Firmen, die relativ schnell selber entwickeln können und die dann auch vielleicht auch die ITler haben, aber das aufzuholen, das wird sicherlich schwierig. Von dem her finde ich das auch gut, dass man da eher zusammen an eine Lösung denkt, vor allem mit den Herausforderungen, die ja der Markt mit sich bringt, und der ist ja in der Schweiz nicht anders, wie du es vorhin auch beschrieben hast, wie in Deutschland. Da vielleicht noch eine kurze Frage bei diesen ganzen Sprachthemen oder KI-Modellen, jetzt egal in welchem Bereich, da spielt ja oftmals auch die Sprache eine Rolle, also die Muttersprache. Könnt ihr das auch komplett abbilden? Also sprich, ich habe eine Pflegekraft, die eben aus dem Ausland kommt, in Deutschland in einer Einrichtung arbeitet, vielleicht B1-Level hat, ne, zwar ein bisschen Deutsch kann, aber diese ganzen Fachbegriffe, könnt ihr das dann auch komplett abdecken oder seid ihr jetzt erstmal mit so mit den Standardsprachen unterwegs?
Ja, nee, absolut. Also wir decken eigentlich fast jede Sprache, aber es hat sogar Sprachen, die ich gar nicht kannte in unserem System. Also das heißt, man kann in jeder erdenklichen Sprache den Input geben. Also ich kann in jeder erdenklichen Sprache diktieren und ich kann aber zusätzlich den Bericht in einer anderen Sprache generieren lassen. Also zum Beispiel, ich bin Italienisch sprechend, spreche mein Diktat auf Italienisch und möchte den Bericht aber in Englisch, weil der Patient vielleicht aus England stammt und ich möchte ihn den englischen Bericht mitgeben, kann ihn aber nachher auch noch doppelt in Deutsch oder in Rumänisch oder in Ukrainisch erstellen lassen. Also da ist die Welt echt offen jetzt in unserem Fall.
Was auch wieder tatsächlich aus meiner Sicht die Herangehensweise der Fachkräfte, ne, also die Heranführen
Ja.
auch eben einfacher macht, weil die natürlich sagen, ich kann in meiner Muttersprache sprechen, ich kann es transkribieren und bringen medizinischen Nutzen für den Patienten am Ende, ne? Das ist ja, glaube ich, auch
Absolut.
das Ziel, egal jetzt welche Sprache auch dahinter steht.
Absolut. Also wir hatten gerade in der Klinik vor 2 Monaten oder so, da hat bis dato der Chefarzt jeden Bericht von der Notfallmedizin musste der nochmal durchlesen und korrigieren, weil es einfach Deutsch, es gab sprachliche Barrieren und der hat so viel Zeit für das benötigt. Und jetzt können die Pfleger oder die Ärzte auf der Notfallstation einfach in der Muttersprache diktieren und der Bericht kommt in Deutsch dann super raus und der spart sich jetzt ganz schön viel Zeit damit.
Ja gut, und in der Schweiz bietet sich's eher an mit den unterschiedlichen Sprachen. Wir haben jetzt in Deutschland zwar die Landesdialekte, ich weiß nicht, ob ihr die abbilden könnt, aber mit den unterschiedlichen Sprachregionen bei euch in den Kantonen, dann macht es ja auf jeden Fall Sinn.
Absolut. Also Thema Akzente mit der Schweizer Sprache. Ich glaube, wir sind besser in den verschiedenen Sprachen, weder in den Akzenten. Die Akzente in der Schweiz sind manchmal echt eine Herausforderung. Also so Walliserdeutsch, das ist schon echt knifflig dann, das in einen sauberen Bericht zu transkribieren. Aber auch da arbeiten wir immer, dass wir besseren Output kreieren können.
Wollte gerade sagen, aber das wird euch ja in Deutschland auch in manchen Regionen begegnen, ne? Dass man einen Translator braucht. Also genau,
Absolut, ja.
genau. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was ihr adressiert, wo die Herausforderungen sind. Jetzt hast du gerade schon auch erwähnt, den Schweizer Markt. Gib uns da mal so einen kurzen Einblick. Wo steht ihr da? Was sind auch so die ersten Zielkunden, die ihr habt, wenn du darüber sprechen darfst? Was sind auch die ersten Erfolge, die ihr da erzielt habt in der Schweiz?
Also ich glaube, allgemein wirken wir immer dort, wo Dokumentationen entstehen. Und das ist eigentlich recht breit, ein breiter Fächer an Anwendungsgebieten. Ich sage immer, also wir betreuen Ärzte, Physiotherapeuten, Pflegefachpersonal, Zahnärzte etc. Eigentlich überall dort, wo man medizinisch dokumentieren muss, können wir Abhilfe schaffen, sage ich mal. Und in der Schweiz haben wir im Moment vor allem viele Praxen oder Praxisgemeinschaften. Das sind viele Praxen, die haben verschiedene Standorte und in jedem Standort mehrere Ärzte am Arbeiten. Und ich glaube, die haben einfach so eine hohe Berichtslast. Also die machen vielleicht am Tag 50 bis 100 Berichte. Und das hat bis anhin einfach immer ein Mensch transkribiert. Also die haben sich die Ohrstöpsel in die Ohren geschobt und haben dann das Ganze abgeschrieben. Also da gab es wirklich eine Person, die hat nur das gemacht. Und da haben wir jetzt eigentlich im Moment den größten Erfolg. Und jetzt langsam kommen wir so in die Klinikumgebung. Also Ärzte, die in Spitälern und Kliniken arbeiten, die sind jetzt auch so ein bisschen auf die Lösung aufmerksam geworden. Und die haben natürlich ein riesiges Anwendungsfeld. Sei es Rehabilitation, sei es Physiotherapie, sei es Logopädie. Also das ist ein Riesenmarkt. Und im Moment sind wir in der Schweiz sehr stark vertreten, haben unsere Fühler schon ein bisschen in Deutschland auch ausgeweitet. Und wir haben schon einige Kliniken in Deutschland, die mit uns einen Testpiloten fahren. Aber namentlich darf ich jetzt die hier nicht so erwähnen, weil ich da keine Einwilligung habe von denen. Deswegen, wir lassen das mal ein bisschen undercover laufen, glaube ich.
Alles gut. Wenn man da jetzt reinguckt, du hast gerade beschrieben, so ihr kommt eigentlich aus dieser klassischen, sage ich mal, Praxisverwaltung raus, ne? Eher mit der Dokumentation. Man gibt einen Arztbericht mit für den Hausarzt, von einem Facharzt. Jetzt hast du gerade schon auch gesagt, das ist natürlich ein Riesenspielfeld, weil du auf sämtlichen Stationen im Klinik, im Spital die Möglichkeit hast, das zu nutzen. Habt ihr da auch schon Erfahrung gesammelt? Also man redet ja immer von diesem Thema interdisziplinär und über verschiedene Abteilungen hinweg. Habt ihr da auch schon in größeren Einrichtungen Erfahrung sammeln können?
Ja, absolut. Also jetzt in der Schweiz haben wir aktuell gerade drei Piloten am Fahren mit größeren Institutionen, also Kliniken. Und da testet man eigentlich immer Abteilung für Abteilung, weil sonst ist es einfach ein zu großer Aufwand für die Kliniken. Also man startet mal in einer Abteilung und wenn das Feedback hoffentlich meist positiv ist, geht man zum nächsten, sodass man eigentlich möglichst viele Leute positiv damit überraschen kann. Und dann gibt es dann hoffentlich eine standardisierte Version in der ganzen Klinik. Als Enderfolg.
Das wäre das wünschenswerte Ziel, dass die komplette Klinik mit einer Software arbeitet.
Ja, absolut.
Du hast eingangs gesagt, lass uns da nochmal ganz kurz ein Stück zurückgehen, was du mitbringst aus deinen vorherigen, ja, Unternehmungen oder deinen bisherigen Tätigkeiten. Ist das auch ein Schlüssel am Ende des Tages zum Erfolg, dass du auf Augenhöhe auch mit den Anwenderinnen sprichst, also nicht nur mit den Einkäufern, den Kliniken, sondern tatsächlich auch mit den Fachkräften, die es ja anwenden müssen. Ist das ein Vorteil tatsächlich? Und dann auch zu verstehen, wo hapert es, weil was ich immer wieder mitbekomme, was auch immer wieder transportiert wird, ist, wir haben natürlich ganz viel mit Digitalisierung zu tun und es kommen ganz viele neue Lösungen und die Fachkräfte sind irgendwo überfordert und können, wie soll ich sagen, also sagen einfach irgendwann, ich habe keine Lust mehr am Ende des Tages. So, ne? Und da ist eben die Frage, ob das geholfen hat. Und so wie du es vorhin gesagt hast, du redest eine andere Sprache, also die Sprache der Pflegekräfte, und damit seid ihr erfolgreicher.
Glaube ich schon. Also das erste oder die erste Herausforderung, die wir eigentlich haben, ist, dass die Leute unser Software eigentlich sehr interessant finden, aber sie nehmen oder haben keine Zeit, um sich das genauer anzuschauen. Das ist eigentlich schon mal das Hauptproblem. Problem, weil eigentlich bieten wir ihnen eine Lösung, wo sie mehr Zeit erschaffen könnten. Nur nehmen sie sich oder haben die Zeit gar nicht, sich die Lösung zuerst mal anzuschauen, diese zu testen und diese danach also einzuführen in die Institution, wo die hin soll. Also das ist immer so die erste Herausforderung. Und ich glaube, da bin ich wahrscheinlich eine gute Ansprechperson, weil ich einfach dieselbe Wellenlänge habe wie die Pflegenden. Ich weiß, dass die echt wenig Zeit haben. Und ich versuche dann, die schon ein bisschen zu drücken und sagen, hey, wenn wir jetzt eine Woche investieren, dann habt ihr einfach nachher aufs Jahr gerechnet. Viele, viele Wochen, wo ihr einfach mehr Zeit habt für alles andere, was ihr jetzt einfach nicht habt. Und ich glaube, da kann ich sie sicher gut motivieren und vielleicht auch ein bisschen besser verstehen. Aber das ist im Moment wirklich eine große Herausforderung, dass man die Zeit von ihnen bekommt, Empathist nur anzuschauen oder zu testen.
Zu
Ja.
testen. Wie sind die Reaktionen in dem Bereich? Man hört immer Digitalisierung und dann schwappen ja immer irgendwelche Zahlen durch die Gegend, dass Fachkräfte entlassen werden und unnötig, also überflüssig werden. Also ist das Thema dir auch oder euch begegnet und wie geht ihr damit um? Also argumentiert ihr dann mehr, so wie wir es vorhin hatten, mehr Hand an der Pflege, mehr Zeit für die eigentlichen Tätigkeiten?
Ja, also ich glaube, das ist das Hauptargument, dass wir sagen, wenn wir die Pflegenden entlasten, bieten wir ihnen eigentlich mehr Zeit, wo sie am Patienten behandeln können. Aber natürlich, wir sind auch mit diesen Themen konfrontiert. Also wir haben auch viele ethische Themen, wo uns die potenziellen Kunden sagen, okay, aber wenn wir euch einführen, dann streichen wir einfach mal so 3 bis 4 Arbeitsstellen und das nur vom Sekretariat. Also das ist eigentlich noch wenig, sage ich jetzt mal, aber es ist natürlich auch eine ethische Frage oder wie sie untereinander verknüpft sind. Ganz viele Ärzte haben langjährige Mitarbeiter und die möchten die jetzt nicht einfach vor die Türe stellen, was ich auch total verstehe. Und grundsätzlich bin ich auch ein großer Verfechter davon, dass wir die künstliche Intelligenz dafür nutzen, dass wir Menschen wegrationalisieren. Also, und das sage ich auch immer mit MP Assist, wir sind nicht hier, um Menschen wegrationalisieren, sondern wir sind hier, um sie zu unterstützen. Aber auch bei unserer Lösung, es braucht immer noch die Menschen, die den Output kontrolliert, die das auf die Sinnhaftigkeit prüft, weil eine hundertprozentige Treffsicherheit mit KI, das schaffen auch wir nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht das Ziel, wo wir erreichen wollen.
Nee, ich denke, es geht ja nachher um diese Massenthemen. Also wenn man früher überlegt, da saßen ja wirklich, also ich komme aus der Krankenkassenwelt, da saßen früher Mitarbeiterinnen in einem Großraumbüro und haben mit einem Zahlenblock irgendwelche ICD-Codes eingeklopft, ja, oder von den AU-Meldungen und lauter solche Themen. Und um sowas geht es ja, ne? Um diese, ich sag mal, stupiden, einfachen Massenarbeiten, die man, na, ähnlich wie mit dem Posteingang, der ist irgendwann digitalisiert worden. Heute ist das, glaube ich, Standard am Ende des Tages. Früher gab es in der Poststelle dann halt 7, 8 Leute, jetzt sind es halt eben nur 3 oder 4 in großen Häusern. Ne? Also in die Richtung wird es gehen. Also kann ich auch komplett unterstreichen. Und ich denke, es gibt noch genügend andere bürokratische Themen, wo diese Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eingesetzt werden können. Was mich auch tatsächlich zur nächsten Frage bringt. Bei euch in der Schweiz heißt es, glaube ich, Patientendossier. Bei uns heißt es ja elektronische Patientenakte. Du schmunzelst, kann jetzt keiner sehen, aber du schmunzelst schon. Wie groß ist da für euch die Herausforderung, tatsächlich auch diese Schnittstelle zu bedienen, um dann wirklich zu sagen, okay, wir landen am Ende des Tages in der elektronischen Patientenakte des Versicherten, des Kunden in Deutschland? Wie gesagt, ist ja das System ein bisschen anders wie bei euch, glaube ich, in der Schweiz.
Ja, also ich glaube, bei uns ist es einfach auch noch nicht ganz zu Ende besprochen. Also da ist noch nicht wirklich das letzte Wort gefallen. Deswegen schmunzle ich auch, weil wir bekommen natürlich sehr viele Diskussionen von unseren Kunden über dieses Thema. Und schwieriges Thema, finde ich ganz ehrlich, sehr ein schwieriges Thema. Ich bin nicht sehr politisch unterwegs und deswegen fällt es mir manchmal auch sehr schwer, auf welche Seite ich mich stellen soll, weil ich sehe Pro und Kontras in diesen Themen auf beiden Seiten. Deshalb schwierig. Ich möchte mich da ein bisschen enthalten.
Alles gut, aber ich denke, für euch ist es ja wichtig, am Ende des Tages auch irgendwann diese Lücke zu schließen und diese Schnittstelle zu schließen, weil es ja ein Riesenthema ist. Und wie gesagt, du hast ja mitbekommen, was bei uns in Deutschland passiert jetzt auch ab 25, dass das komplett gedreht wird. Und gut, also wenn ich überlege, ich mache das ja schon ein paar Jahre länger und ich glaube, wer hat neulich irgendwo gepostet, die elektronische Gesundheitskarte feiert 20-jährigen Geburtstag oder so, ja. Also wenn man überlegt, na, wir reden da heute drüber und man tut so, als wäre es was komplett Neues. Nein, es gibt schon, glaube ich, seit mindestens 2 Jahrzehnten das Thema. Aber deswegen, ich kann das komplett nachvollziehen, dass du da einfach dich einfach zurücknimmst. Lass uns aber zurückgucken, zur Lösung. Jetzt hast du schon gesagt, was ihr für Erfolge erzielt habt, da auch der Blick jetzt in Richtung Deutschland, wenn du da so, ich weiß, du darfst nicht drüber reden, aber kannst du da auch nochmal die Unterschiede aufzeigen? Oder gibt es überhaupt Unterschiede in den Märkten, wo ihr sagt, das waren für uns besondere Herausforderungen oder komplett neu, wo ihr angefangen habt, euch mit dem deutschen Markt zu beschäftigen und mit dem ersten Piloten?
Ja, also ganz grundsätzlich finde ich, eigentlich gibt es keine großen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz oder auch Österreich und der Schweiz. Die haben die genau gleichen Probleme, also die haben genau den Personalmangel, den wir seit Jahren haben hier in der Schweiz. Die haben wenig Budget, die müssen irgendwie schauen, dass die Stellen, wie sie besetzt werden, so gut wie möglich besetzt werden, also mit dem Personal, das sie haben. Die haben die administrative Last, die genauso groß ist wie bei uns. Also eigentlich decken wir auch hier die genau gleichen Probleme ab. Und das macht es für uns eigentlich einfach. Das einzig Schwierige ist halt manchmal, wenn man so mit einer Ferne im Ausland arbeitet, dass man die Leute halt nicht unmittelbar sieht. Das basiert dann viel auf Google Meets, also alles Online-Meetings. Und ich bin halt schon auch noch ein Fan davon, die Leute persönlich zu sehen. Gerade wenn es um Testpiloten geht, hole ich die gerne auch persönlich ab. Und das ist dann in der Schweiz viel einfacher. Aber wir können halt jetzt nicht, wir sind noch relativ ein kleines Team, wir können nicht einfach so nach Deutschland fahren für einen Termin, der eine Stunde dauert. Das ist dann nicht so wirtschaftlich für uns. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, die Distanz, die wir haben und die Nähe, die wir so nicht schaffen können über Google Meet. Genau.
Jetzt hast du gerade nochmal einen anderen Punkt angesprochen, das Thema, also dass sich's rechnet und das Thema Finanzierung, wie muss man sich das Businessmodell vorstellen? Ist das eine klassische Lizenzthematik, dass eine Fee gezahlt wird oder wie setzt ihr das um?
Nee, das ist eigentlich keine Lizenz. Wir haben so ein genanntes Pay-per-Use-Modell. Das heißt, der Kunde kauft sich ein Wortkontingent und zum Vorhinein wird abgemacht, was der Kunde pro Wort zahlt. Und dann kauft er sich ein Kontingent. Das ist eigentlich wie früher, als wir in einer SIM-Karte kauften beim Kiosk. Da haben wir mal 30 Franken draufgeladen und haben einfach telefoniert und SMS geschrieben, bis wir 0 Franken hatten. Und dann mussten wir wieder zum Kiosk und eine neue Karte kaufen. Und das ist eigentlich genau dasselbe bei uns. Man benutzt das Wortkontingent, bis wir den Kunden warnen und sagen, hey, du hast jetzt nur noch 2000 Wörter. Vielleicht ist es Zeit, wieder nachzukaufen. Und wenn er das nicht macht und auf Null ist, dann kann er keine Berichte mehr generieren.
Okay, das heißt also, ihr habt jetzt nicht so eine monatliche Grundgebühr noch am Laufen. Okay.
Großer Vorteil, weil unser größter Konkurrenz, die haben so grausam hohe Lizenzgebühren, was viele im Moment abschreckt. Und da kommen wir dann ein bisschen mit Positivität ins Spiel.
Wollte ich gerade sagen, weil du kannst ja sagen, ich kaufe jetzt, was weiß ich, ne, ich kaufe jetzt 1000 Wörter. Okay, das ist auch spannend, ne? Habe ich auch noch nie gesagt, ich kaufe jetzt 1000 Wörter. Also Buchstaben kann man kaufen beim Glücksrad, ne? Wörter.
Ja, bei uns kaufst du ganze Wörter.
Kaufst du ganze Wörter. Finde ich aber insoweit spannend, weil natürlich die Pilotphase darauf ausgelegt wird, wo man sagt, okay, also ihr habt ja Erfahrungswert, ich brauche ein gewisses Kontingent an Wörtern. Damit machen wir einen Piloten, dann ist es auch finanziell im Endeffekt komplett abdeckbar, es ist abbildbar und es ist gedeckelt, ne, so rum. Das ist ja für den Kunden auch eine super Geschichte, weil er muss ja nicht noch irgendwelche Softwareinstallationen bezahlen und so weiter. Und so wie ich es vorhin verstanden habe, ist die Installation relativ simpel über eine Lösung, die man sich auf das IT-System spielt und fertig und loslegt.
Genau. Das ist eigentlich eine Webapplikation. Das heißt, man braucht einfach Benutzername, Passwort für den geschützten Bereich, wo man dann reinkommt. Und alles andere ist auch sehr intuitiv. Also das System selber ist selbsterklärend. Es braucht nicht eine große Schulung, wie es vielleicht bei anderen Anbietern eher benutzt werden muss. Und man kann es von überall her brauchen. Ich kann im Zug sitzen, ich kann vom Weg zum OP in die Sprechstunde sein und ja, kann da diktieren, kann im Auto diktieren. Das ist echt cool.
Gut. Also alle, die zuhören und dieses Thema kennen, was sie adressiert und sagen, würde ich gerne mal testen, sollten sich auf jeden Fall bei dir melden und bei dir einfach mal einen kleinen Wortsalat kaufen und dann loslegen und testen und ausprobieren.
Genau, plus haben wir auch die Möglichkeit, einen 30-tägigen kostenlosen Testaccount
Ja,
zur
okay.
Verfügung zu stellen, genau.
Gut.
Damit man sich mal von der Qualität als solches überzeugen kann.
Ja, wunderbar. Das packen wir dann auch in die Shownotes natürlich, Michelle, mit einem direkten Link, ne, und dann passt es. Jetzt haben wir so ein bisschen drauf geguckt, wie es sich entwickelt hat, wo ihr auch steht. Jetzt natürlich die spannende Frage, wo soll die Reise hingehen? Also klar, ihr wollt irgendwann Marktführer werden, weltweit, da ihr ja keine sprachlichen Hürden habt, dann lohnt es sich auch nach Deutschland zu fahren. Aber was
Ja.
sind so die wirklich die nächsten Steps in den nächsten 1, 2 Jahren, wo ihr sagt, okay, das sind unsere Meilensteine, unsere mittelfristigen Ziele?
Ja, also ich glaube, so die kurzfristigen Ziele vielleicht mal als erstes wollen wir wirklich unsere Integrationen in die bestehenden Systeme ausbauen und natürlich in weiteren Kliniken Fuß fassen. Mittelfristig planen wir natürlich, Emphasis international auszurollen und unsere Technologie einfach stetig weiterzuentwickeln. Nicht nur auf der Basis der medizinischen Dokumentation, sondern ich darf da noch nicht zu viel verraten, aber so die Technologien allgemein im Gesundheitsmarkt, die bauen wir aus und da ist noch sehr, sehr viel Potenzial hier. Und weiteres sind so in 4 bis 5 Monaten, darf ich denn da mehr erzählen? Aber ich glaube ganz klar, wir möchten einfach Vorreiter sein in diesem Bereich. Und bis anhin ist uns das ziemlich gut geglückt. Und ich hoffe, wir haben denselben Pace drauf in den nächsten paar Monaten.
Auf jeden Fall, wir behalten das im Auge. Wir verabreden uns dann für die DEMEA 25. Dann sind mehr wie 5 Monate, kriegst du ein bisschen Luft und dann sprechen wir auf der DEMEA und werden berichten, wie die
Genau.
Reise weitergeht von euch. Super spannend und vor allem, also wie gesagt, auch eigentlich eine relativ, also nicht falsch, eine einfache Lösung, aber die mit einer ganz, ganz massiven Wirkung dahinter in alle Richtungen. Und von dem her, also da erstmal wirklich eine super Geschichte. Kann ich nur unterstreichen. Wenn
Danke.
wir so jetzt haben wir ein bisschen gestartet mit dir, ne, dass du im Endeffekt eben nicht nur Windeln wechseln wolltest und Babybrei machen, sondern eine andere Lösung. Aber jetzt lass uns mal nochmal so einen Blick in dich, also zum Ende des Podcasts nochmal so in deine Richtung werfen. Und das ist sicherlich auch mit einer 3-jährigen Tochter eine spannende Frage. Also wie sieht es bei dir aus? Wie startest du morgens gesund in den Tag? Wir haben vorhin gehört, du gehst ins Fitnessstudio ab und zu mal, nimmst dir Zeit für dich. Aber wie startest du morgens gesund in den Tag? Gibt es gewisse Rituale oder diktiert dann doch eher die Tochter?
Ah, ja, also ich hätte ja mir gewünscht, dass ich jetzt dir sagen kann, dass ich irgendwie jeden Morgen mit Yoga starte, aber das ist es leider nicht. Tatsächlich, mein Tag beginnt einfach mit einer Tasse Kaffee. Also das ist ein Muss und das ist weder gesund noch sonst was, aber das brauche ich einfach, dass ich auf Touren komme am Morgen. Und sonst ist dann, sobald ich wach bin, ist meine Tochter und mein Ehemann wach und dann beginnt das wahre Leben. Also da hat das nicht viel Platz für Großrituale, die gesund sind.
Ja, weiß gar nicht. Geht sie schon in den Kindergarten? Muss ich
Nee, die
nicht?
geht in
Geht
die
in
Spielgruppe.
die Spielgruppe, gut.
Ja, genau.
Genau, Kindergarten wird das vielleicht nochmal ein bisschen verändern. Dann hast du vielleicht 10 Minuten mehr Zeit für deinen Kaffee morgens. Genau,
Und
aber
vielleicht
auch,
eine Session Yoga.
ja, genau. Genau, setz dich vor die Kita und machst, wenn du raus bist, dann machst du erstmal Yoga.
Genau.
Sprech da aus Erfahrung. Na, einmal tief durchatmen. Genau. Gut. Jetzt haben wir, wie gesagt, ein super Bild von dir bekommen, von MP Assist ein Bild bekommen. Jetzt ist natürlich am Ende des Tages oder des Podcasts immer die Frage, wir haben ja gesagt, wir packen auch die 30-Tage-Version in die Shownotes, aber wer sollte sich von den Zuhörerinnen und Zuhörern der Folge, wer sollte sich unbedingt bei dir melden? Und vor allem, wo findet man dich, euch am besten?
Ja, also ihr findet uns sicher auf LinkedIn und natürlich über unsere Webseite mpsis.ai. Und wir sprechen wirklich medizinische Fachkräfte an, wir sprechen Ärzte an, Klinikdirektoren, überall dort, wo es Dokumentationsprozesse zu verbessern gibt. Und natürlich auch alle, die einfach allgemein am KI im Gesundheitswesen interessiert sind. Auch für die haben wir immer ein offenes Ohr und freuen uns über diesen Austausch, weil es gibt manchmal ganz viele Inputs, die wir vielleicht manchmal mit unserem Tunnelblick nicht mehr so sehen. Und dann sind wir immer froh, dass wir uns wieder ein bisschen austauschen können mit frischen Personen.
Wunderbar. Und vor allem, ich denke, also aus Deutschland raus, wenn das einige hören, dürfen sich gern melden. Ihr seid auch noch offen für weitere Piloten und fahrt dann gern auch mal, wenn es definitiv ist, gern auch mal nach Deutschland rüber, über die
Absolut.
Grenze. Genau. Ja, wie gesagt, ansonsten sage ich erstmal vielen lieben Dank, Michelle, für deine Zeit, für die Einblicke zu dir, zu MP Assist. Ja, hat super Spaß gemacht. Ich sage Dankeschön und ja, wir werden uns ja in der zweiten Folge dann nochmal hören. In der nächsten Woche. Und bis dahin erstmal alles Gute und danke für deine Zeit und viel Erfolg
Danke
weiterhin.
dir. Danke herzlich, Matthias. Merci.